Unser Gast zur Weltklimakonferenz in Glasgow. Klimaökonom Gernot Wagner. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Ich schneide mal ein Stück von der Linzer Torte hier auf dem Tisch. Und meinem Gast könnte ich heute die Schlagzeile geben, von Amstetten nach Manhattan. Einen schönen guten Morgen, Gernot Wagner.
Guten Morgen.
Du bist 1998 nach Amerika gegangen, zum Studieren. Hast in Harvard studiert, Stanford, Politikwissenschaften, Ökonomie und Umweltwissenschaften.
Genau, ja.
Und gehörst mittlerweile zu den führenden Klimaökonomen. Und deshalb bist du auch da. Derzeit läuft die Weltklimakonferenz in Glasgow. Darf ich dir gleich am Anfang eine große Frage stellen? Ist unser Planet noch zu retten?
Für Pessimismus ist es zu spät, leider. Pessimismus ist es zu spät. Also ja, ich bin Optimist natürlich, weil sonst würde ich um 4 in der Früh nicht aufstehen, weil es nichts mehr zu holen gibt. Jetzt um im ganz Großen zu antworten, es wäre verdammt gut gewesen, hätten wir 1992 bei der ersten Rio-Weltkonferenz damit begonnen, das Thema ernst zu nehmen. Es wäre um einiges besser gewesen, falls wir 1997 beim Kyoto-Protokoll tatsächlich ein Protokoll ausgehandelt hätten, das verdammt viel mehr gemacht hätte. Okay, hätten wir, könnten wir und so weiter. Mittlerweile 2021, 26. COP, 26. Treffen dieser Art.
Ja.
Und natürlich, es ist verdammt spät, aber ja, es tut sich auch einiges.
Also das siehst du schon so, es tut sich einiges, weil Greta Thunberg hat doch anlässlich dieser Weltklimakonferenz in Schottland gesagt, da findet nur Blabla hinter den Mauern statt.
Da hat sie teilweise recht. Okay, es gibt zwei Dinge. Es gibt die großen Ansagen. Die sind tatsächlich nur Ansagen, aber die sind wichtig, die sind verdammt wichtig. Der indische Premierminister, der sagt, Indien bis 2070 klimaneutral. Okay, ist das ambitioniert genug? Nein. Ist es fantastisch, dass Indien dieses Ziel hat? Ja,
also ist ein Land mit 1,2 Milliarden Einwohnern, aber trotzdem könnte man jetzt sagen, ist das nicht genauso nur ein Lippenbekenntnis von Modi?
Lippenbekenntnis schon, aber Lippenbekenntnis eines Staatschefs, der das nicht einfach nur so sagen würde. Das ist ungefähr so China, genauso. Ein Versprechen des Staatschefs, bis 2060 klima-CO2-neutral zu sein. Ist das die Lösung? Ist es ambitioniert genug? Nein, allein ist nichts ambitioniert genug. Aber ja, diese Dinge finden tatsächlich bei diesen Konferenzen statt und das ist gut so.
Du hast jetzt von Ed Sheeran Bad Habits gewünscht. Ich glaube, es ist ein guter Start für diese Sendung. Es gilt darum, mit schlechten Gewohnheiten aufzuräumen. Was wäre eine Nummer-1-Gewohnheit, was umweltschädliches Verhalten betrifft, bei der du sagst, die sollte man stoppen?
Können wir mit dem Autofahren beginnen? So Gewohnheiten, die ziemlich praktisch sind natürlich, wo wir sehr stark natürlich auch abhängig sind. Und es gibt Antworten. Es gibt das Klimaticket. Es gibt Dinge, die man machen kann, um weniger abhängig zu sein.
Was macht ein Klimaökonom genau, Gernot? Wie kannst du uns das erklären?
Ausgezeichnete Frage. Bis vor kurzem, wenn ich gesagt habe, okay, ich bin Klimaökonom, das war immer so, pick a side, also welcher Seite bist du? Also du bist entweder fürs Klima oder du bist für die Ökonomie, für die Wirtschaft.
Ja.
So beides gemeinsam geht doch nicht. Natürlich ist die einfache Antwort, das geht, das muss gehen. Die Wirtschaftsströme derzeit sind für den Klimaschmutz verantwortlich. Und es geht natürlich darum, die Wirtschaftsströme im Großen umzulenken, um für Klimaschutz zu sorgen.
Und du als Klimaökonom, du unterrichtest derzeit an der New York University, berätst auch die Stadtregierung von New York. Was sind deine wichtigsten Aufgaben?
Es geht also um zwei Dinge. Einerseits um so die Berechnungen, wie schlimm ist es eigentlich? Warum sind vor allem die Dinge, die wir nicht wissen, noch viel schlimmer als die Dinge, die wir eigentlich wissen und berechnen können? Warum ist das Unwissen so risikoreich? Also das einerseits, und das ist so das Deprimierende an der Arbeit. Und dann natürlich auch ums Positive und im Klimaschutz. So Dinge wie, was sind die richtigen politischen Akzente? Wie gut ist die CO2-Steuer verglichen mit dem Klimaticket?
Und wenn wir uns den Fakten stellen, was sind denn Zahlen, die dich besonders nachdenklich machen?
Was mich eigentlich am nachdenklichsten macht, ist eigentlich so aus der Klimaforschung, Wissenschaft, wo es darum geht, dass vor 3,1 Millionen Jahren war es das letzte Mal, als CO2 in der Atmosphäre so hoch war, wie es jetzt ist. Das heißt, ja, der Planet hat schon einmal durchlebt. Wir natürlich nicht. Menschen hat es damals keine gegeben. Es hat Krokodile gegeben am Nordpol. Es hat Meeresspiegel gegeben, die 10 Meter höher waren, als sie es heute sind. Mhm. Und das war der Fall vor über 3 Millionen Jahren, als CO2 so hoch war, wie es heute ist. Im Endeffekt, der Planet wird sich auch von unserem jetzt vom Menschen verursachten Klimawandel wieder erholen. Um den Planeten selbst mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir um uns, die Menschheit, Sorgen. Um darum, dass wir uns auf diese letzten 10.000 Jahre eines sehr, sehr stabilen Klimas eingestellt haben. Wir haben Dinge gebaut, die jetzt im Weg sein würden, falls der Meeresspiegel tatsächlich um diese 1, 2 oder vielleicht noch mehr Meter steigen würde. Die Schätzungen gehen davon aus, dass bis Ende dieses Jahrhunderts 2100, die Weltmeere um 1 bis ungefähr 2 Meter steigen könnten.
Und gibt es auch irgendwas Positives, das dich derzeit wieder so optimistisch macht? Du hast gesagt, in der Klimaökonomie hat man einerseits mit den erschreckenden Fakten und dann auch wieder mit den Lösungen zu tun.
Gibt es noch Platz für mehr Zahlen? Solarenergie. Vor 40 Jahren, als Jimmy Carter die ersten Solaranlagen aufs Weiße Haus gesetzt hat und Ronald Reagan sie nach ein paar Jahren sofort wieder runtergenommen hat, war Solarenergie 100-mal teurer, als sie heute ist. Tatsächlich, 100-mal. Vor 10 Jahren war sie 10-mal so teuer, wie sie heute ist. Das heißt, wir sind da sehr, sehr rasch diese Lernkurve hinaufgeklettert und die Kostenkurve hinuntergerutscht. Darum geht's. Also jetzt mittlerweile, gemäß der Internationalen Energieagentur, ist Solarenergie die billigste Form der Elektrizität in der Geschichte überhaupt. Das ist fantastisch. Und ja, es gibt einige sehr, sehr optimistische Zeichen. Ja, das ist natürlich das Positive daran.
Er kommt aus Amstetten, hat in Harvard Karriere gemacht und berät New York in Umweltfragen. Klimaökonom Gernot Wagner, jetzt auf Ö3.
Diesmal habe ich es richtig getroffen, weil ich viel über dich gelesen habe und da stand eben, dass du die Linzertorte immer wieder nach New York bekommst von deinen Eltern. Einmal im Jahr mittlerweile für deine Frau und deine Kinder auch eine Torte dazu, also 4 Linzertorten im Jahr.
Genau. Eigentlich, da stand zufällig eine herum. Also wir haben tatsächlich einen Präsidentenbesuch gehabt. Also unser österreichischer Bundespräsident kam zu uns in die Wohnung.
Vor kurzem?
Diesen Herbst, ja. Und das war sehr, sehr kurz nach dem Geburtstag meiner Frau. So, wir hatten, eigentlich glaube ich, ihre war schon gegessen, aber die Torte für meine Tochter war schon da, weil die hat im Oktober Geburtstag. So, wir hatten eine Linzertorte und wir haben uns lange überlegt, ob wir ihm sie anbieten sollen und haben uns dann doch entschieden, er kommt nicht nach New York, um Linzertorte zu essen. So, es ist okay, wir können sie behalten für unseren Geburtstag.
Auf jeden Fall, Bundespräsident Alexander Van der Bellen war in New York und hat im Zuge eines New York-Besuchs dich auch zu Hause besucht.
Ja.
Und was wollte er mit dir besprechen?
Klimapolitik. Also das war da damals so 2 Wochen vor dem Ende der Verhandlungen hier in Österreich für die ökosoziale Steuerreform. Da ging es um viel und wir haben, also ich kann sagen, also er als Volkswirt selbst, als Ökonom, Ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Staatschef der Welt gibt, der so im Detail das Wissen über CO2-Bepreisung, Steuerreform, Diskontsätze und so weiter hat. Also da, es war nicht nur er in unserer Wohnung, es waren so 15, 20, vielleicht noch mehr Leute da.
Wer noch? Auch noch weitere Mitglieder der österreichischen Delegation?
Also ja, also die Delegation selbst hatte so 8 oder so Personen und dann natürlich Presse war dabei. Und es war irgendwie so lustig, wo dann wir da angefangen haben, also Fach zu simpeln über Diskontsätze und so weiter, wo dann halt doch dann nur wir zwei gesprochen haben und alle anderen haben sich dann in der Wohnung herumgeschaut.
Ich wüsste auch nicht genau, was das ist, aber was ist da gemeint mit den Diskontsätzen?
Also okay, so eine der wichtigeren Fragen in Sachen CO2-Bepreisung, wie hoch der Preis jetzt sein sollte. Es geht darum, wie beziehen wir die Kosten, die in Jahrzehnten, in Jahrhunderten anfallen, in die jetzige Berechnung mit ein. So, jede Tonne CO2, die heuer ausgestoßen wird, 40% davon, fast die Hälfte, ist in 1000 Jahren immer noch in der Atmosphäre. Das heißt, macht das Klimaproblem so schlimm. Es ist ein sehr, sehr langfristiges Problem. Okay, das heißt, diese Tonne CO2 schadet auch in Hunderten, Tausend Jahren immer noch. Und wie viel zählt das jetzt heute? Dabei geht es um Zinssätze, Diskontsätze und da geht es ja um einiges fachliches Detail.
Und wenn wir jetzt so eine Frage, die der Bundespräsident so richtig konkret an dich hatte, was fragt er da?
Eigentlich, also es war, also eine sehr, sehr pointierte Frage war tatsächlich dann, okay, so wie hoch sollte der CO2-Preis rein aus wissenschaftlicher Sicht wirklich sein? Nicht jetzt politisch, nicht was die Wirtschaftskammer möchte oder sonstiges, sondern was sagt die Wissenschaft? Ja, also meine Antwort im Prinzip war, okay, es gibt genug Ungewissheiten, Unsicherheiten, aber was wir im Endeffekt wissen ist, mindestens um die 100 Euro pro Tonne CO2 und höchstwahrscheinlich viel, viel mehr. Wir können 200 nicht ausschließen, wir können höhere Beträge auch nicht ausschließen.
Darf ich dir ein Stück von dieser Linzer Torte anbieten?
Gerne.
Also ich weiß ja, du lässt sie dir manchmal nach New Yorker schicken. Ich weiß nicht, wie klimafreundlich wenn man die Linzer Torte kommen lässt aus Österreich.
Ich weiß nicht, ob das lassen heißt, aber ja, also meine Eltern haben damit angefangen, als ich alleine, ich mit 18 rüber bin, zu meinem ersten Geburtstag drüben, 1999 im April, kam die erste Linzer Torte direkt aus Linz als Geburtstagsgruß.
Aber ist es für dich eine Klimasünde, sich die Linzer Torte aus Österreich schicken zu lassen?
Also ich habe mir eigentlich noch nie wirklich darüber große Gedanken gemacht, wie groß die CO2-Aufwand dieser Linzer Torte ist. Also okay, natürlich ist er größer, wenn der von Linz nach New York geht, der Weg, als sagen wir von Linz nach Amstetten. Das ist klar. Ich würde mal sagen, da geht es um vielleicht Kilogramm CO2, aber nicht viel mehr. Aber ja, es geht darum, ehrlich für diese Kosten, diese externen Kosten, CO2-Kosten, aufzukommen. Und natürlich im großen Flüge, persönliche Flüge, da geht es natürlich um viel mehr, wo dann tatsächlich eine Tonne CO2 aufkommt mit einem Rundflug über den Atlantik. Eine Tonne CO2. Das ist Klimaökonomie 101 jetzt. Einerseits berechnen, wie hoch die Kosten sind, und andererseits sicherzustellen, dass die für die Kosten verantwortlich sind, auch selbst für die Kosten aufkommen.
Da sind wir gleich mal bei einem Punkt, der irritiert, wenn man über dich spricht, weil du hast keinen Führerschein, du wohnst nahe von deinem Arbeitsplatz ganz bewusst, damit die Wege kurz sind, du bist Vegetarier und ja, sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Dann aber kommst du doch 2 bis 3 Mal im Jahr nach Österreich und erzeugst damit allein mit dem Flug 1 Tonne CO2 pro Flug. Ist das für einen Klimaforscher nicht ein Problem?
Das ist es, natürlich, ja. Ja, also das wirkliche Problem daran ist tatsächlich, dass es derzeit kaum eine Alternative gibt. Es geht in diesem Fall um Technologie, um Innovation, um Forschung. Es gibt tatsächlich synthetisches Kerosin. Es wäre möglich, jetzt, also rein theoretisch, es ist möglich, CO2 aus der dünnen Luft zu holen, flüssigen Treibstoff daraus zu produzieren, mhm, und ja, dann den tatsächlich wieder zu verbrennen und das CO2 kommt wieder zurück in die Luft. Aber im Prinzip so eine Art Kreislaufwirtschaft zu schaffen, wo ein jeder Flug CO2-neutral ist. Warum machen wir das nicht? Weil es derzeit sehr, sehr teuer ist.
So eine Allein Tonne. Die Forschung dafür? Oder ist Nein, das also, schon erforscht und das könnte jederzeit einsetzbar sein, aber es ist noch zu teuer?
Also okay, jederzeit ist eine andere Frage. Ja. Also, es ist tatsächlich, es ist sehr, sehr teuer. Und ja, wir beginnen derzeit bei diesen 1.000 oder so Euro, 1.200 Dollar pro Tonne CO2, um sie aus der Luft zu holen. Das ist sehr, sehr teuer. Und nein, es ist derzeit nicht skalierbar.
Ein Ticket, wie viel müsste es dann kosten? Hat das der Ökonom schon ausgerechnet?
Damit? Gut, machen wir das jetzt schnell. Ja. Also so, wenn eine Tonne Rundflug, eine Tonne CO2, also 1.000 Euro, das heißt das Ticket, das Rundflugticket über
also
den Atlantik.
Also Return-Ticket.
Das Return-Ticket, ja. Genau, mhm. ist 1.000 Euro mehr. Aber im Endeffekt, es geht darum, da es so teuer ist, es ginge derzeit nicht, das zu skalieren, weil wir nicht genug CO2 aus der Atmosphäre so holen und nicht genug synthetischen Kerosin herstellen und so weiter. Das ist alles jetzt in der Forschung noch, um es sehr, sehr rasch, hoffentlich, um einiges billiger zu machen.
Die Lösung für die Klimakrise steckt für ihn im urbanen Leben. Gernot Wagner, jetzt im Frühstück bei mir auf Ö3.
Neben der Linzer Torte hier bei uns auf dem Frühstückstisch liegt dein Buch Stadt, Land, Klima mit dem Untertitel Warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten. Und das ist erstaunlich, eben die Ansage, dass in der Stadt, die eigentlich als naturfeindlich gilt, für dich die Lösung liegt. Erklär uns das.
Also am Ende geht es natürlich um Effizienz. Es geht einem in einer kleineren Stadtwohnung kaum etwas ab, weil es alles direkt ums Eck gibt. Und ja, genau diese Effizienz macht das Leben auch so CO2-arm, verglichen vor allem in diesem Fall mit dem Leben in Vororten, Vorstädten, Speckgürtel, Suburbia.
Wo man immer ein Auto braucht, um dann in die Stadt zu pendeln.
Wo die Häuser um einiges größer sind. Aber ja, also Land ist toll. Also am Land, vom Land leben, fantastisch. Niedrige CO2-Emissionen und ich würde sagen, wirkliche Stadt macht das wirkliche Land erst möglich. Und beides ist so die ideale Lebensform, so ideal auch in Sachen Umwelt, Klimaschutz. Tatsächlich sind CO2-Emissionen da wie dort ziemlich niedrig. Im Speckgürtel, in Suburbia sind sie zweimal, dreimal so hoch wie im Land einerseits, Stadt andererseits.
Weil man da ein Auto braucht und viele sich in diesem Speckgürtel, wo es noch halbwegs leistbar ist, den Traum vom Einfamilienhaus mit einem Pool realisieren.
Genau, ja. Also
und das hat einen sehr hohen CO2-Abdruck.
Im Endeffekt, das heißt so, das ist so das kompromisslose Leben. Man ist einerseits nahe an der Stadt, relativ nahe, andererseits ja im großen Einfamilienhaus, das natürlich in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden ist. Und der Kompromiss dann ist die Umwelt. Der Kompromiss ist das Klima, ist die Bodenversiegelung, ist die Tatsache, dass wir in Österreich alle 10 Jahre die Fläche Wiens versiegeln. Wo wir, also natürlich, wir wissen, das muss irgendwann einmal ein Ende haben, aber wir tun halt derzeit noch immer so, als ob das nicht der Fall ist.
Es wird einfach weitergebaut.
Es wird weiter versiegelt, genau.
Du sagst ganz klar, diesen Lebenstraum vom Einfamilienhaus sollte man zugunsten des Klimas aufgeben. Aber das ist natürlich schwer zu nehmen, weil jeder möchte schön wohnen.
Das verstehe ich schon. Aber ja, im Ende geht es darum. Also so in Österreich, es gibt so viele Bauten bereits, so viele Einfamilienhäuser, wo ein jeder Österreicher zu viert in einem Ein- oder Zweifamilienhaus wohnen könnte. Und das jetzt schon möglich ist. Wir brauchen keine mehr neu dazu bauen. Es stehen derzeit so viele leer, es sind natürlich viele nicht von ganzen Familien bewohnt, sondern wenn dann die Kinder außer Haus sind, ist natürlich immer noch das 200 Quadratmeter Einfamilienhaus da, das es zu erhalten gilt. Und ja, das ist tatsächlich oft der Traum, aus gutem Grund natürlich auch. Also der kommt ja nicht von irgendwo. Es geht darum, dass uns seit Jahrzehnten der Fernsehwerbung eingetrichtert wird, dass Autofahren Freiheit bedeutet, dass man das eigene Schwimmbad im Garten zum persönlichen Glück braucht. Natürlich, da tragen viele Dinge dazu bei. Da trägt dazu bei, dass die Quadratmeter des eigenen Hauses also ein ziemlich öffentliches Signal sind. Also die Fotos vom eigenen Haus sind dann halt doch dann gerne auf Facebook oder Instagram. Die 40-minütige Fahrt täglich, zweimal, zurück in die Stadt zur Arbeit, das ist die private Aufopferung, die man halt dann macht, um der Familie mehr Quadratmeter, ein größeres Haus zu bieten.
Jetzt hast du gerade gesagt, das Einfamilienhaus in den Vororten im sogenannten Speckgürtel sollte eigentlich passé sein, wenn man ein klimafreundliches Leben führen möchte oder wenn man zur Rettung des Klimas beitragen möchte. Aber was ist die Alternative? Was wäre denn der ideale Ort, um zu leben und dabei auch an seinen CO2-Fußabdruck zu denken?
Also einerseits das Land, also das wirkliche Land, am Land, vom Land leben. Natürlich, das machen dann auch die wenigsten, die tatsächlich unabhängig von der Welt das konsumieren, was lokal erhältlich ist und so weiter. Das ist natürlich dann wieder ein äußerst radikaler Schritt aus vielerlei Sicht. Und das wirkliche Alternative gibt es dann natürlich in der Stadt, also in der wirklichen Stadt. In unserem Fall ist das ein 7-Parteien-Haus, ein sehr, sehr kleines Wohnhaus für New Yorker Dimensionen. Aber ja, es geht darum, eigentlich so dieses dörfliche, familiäre, wir kennen unsere Nachbarn, der älteste Nachbar passt auf unsere Kinder manchmal auf und der hat schon vor 30 Jahren auf die Kinder der zweitältesten Nachbarin aufgepasst. Das gibt es natürlich auch in der Stadt, in diesem Fall in unserem Wohnhaus. Und ja, aus Klimasicht ist das fantastisch. Das ist höchst effizient in Sachen Fußabdruck. Wir haben diese 7 Wohnungen, die sind übereinander, natürlich. Das heißt, der Fußabdruck des gesamten 7-Parteien-Hauses ist ungefähr so groß, vielleicht sogar kleiner als so manche Einfamilienhäuser.
Aber wenn wir jetzt Österreich betrachten, du hast vorhin gesagt, das Einfamilienhaus im Speckgürtel sollte eigentlich passé sein. Und hast dich ja auch mit zum Beispiel dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig getroffen, um Stadtplanung zu besprechen. Also was wäre jetzt die ideale Stadtplanung und der ideale Wohnort, um die Klimakrise einzudämmen?
Ja, also Wien, muss ich da sagen, geht ja mit fantastischem Beispiel voraus. Seit 1990 sind, glaube ich, 400.000 neue Wienerinnen dazu gekommen, ohne übrigens einer einzigen neuen Straße, die gebaut worden ist, in diesen 30 oder so Jahren. Das heißt, die Größe Graz kam in Wien dazu. Und natürlich, also wo wohnen die? In 9 Wohnungen, in 9 Wohnhäusern.
Stadtwohnungen.
In Stadtwohnungen, ja. Natürlich, ja. Da gibt es diese Parks, da gibt es Spielplätze. Natürlich, es hat nicht jeder das Plastikklettergerüst im eigenen Garten. Eigene Gärten gibt es nicht. Das ist natürlich auch Teil des Stadtlebens. Es gibt einen größeren, schöneren, besseren Spielplatz, wo sich tatsächlich Kinder treffen, ihre Freunde treffen, gemeinsam spielen können. Der ist nicht Teil der eigenen Wohnung. Deshalb kann die Wohnung auch um einiges kleiner sein. Und man lebt trotzdem sehr, sehr gut als Jungfamilie inmitten der Stadt.
Aber jetzt werden viele sagen, wir möchten gerne Platz. Platz ist ja auch Luxus, nicht? Platz ist ja schön, wenn man sich ausbreiten kann, auch in einem Haus. Also das, was du vorschlägst, ist natürlich energieeffizient und klimafreundlich, aber für viele nicht sehr befriedigend als Wohnsituation.
Natürlich, ja, das ist klar. Und wie gesagt, das ist also unser 70 Quadratmeter großer, eine große Raum ist nicht für jeden. Da muss man sich als Familie erstmal einmal mögen, um zu viert so in einen Raum zu
sein. So wie du eben lebst in New York. Ja,
genau. Aber okay, also nein, es muss nicht jeder genauso wohnen. Natürlich nicht. Aber es geht im Ende darum, die Stadt für Jungfamilien attraktiv zu machen, um zu sagen, ja, ich ziehe dort gerne hin oder ich bleib gerne. Und ja, also im Endeffekt geht's mir darum, diese Vision aufzuzeigen, dass eigentlich es gibt sehr, sehr gute Alternativen in der Stadt selbst. Und wie gesagt, da bin ich natürlich nicht alleine. Also warum sind diese Grundstücke, warum sind die Quadratmeter in der Stadt so teuer? Weil eben sehr, sehr viele Menschen dann doch in der Stadt selbst wohnen möchten.
Mhm. Also das heißt, man soll am Leben in der Stadt Gefallen finden und dann würde man auch gleich etwas gleichzeitig für die Umwelt tun. Aber das auch nur, wenn man dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder also, da muss man sein Leben insgesamt ändern. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Steak esse, wird das jetzt auch nicht mit der Stadtwohnung getan sein, oder?
Also natürlich, es geht um viel, viel mehr. Ja. Aber es geht auch darum, dass tatsächlich, also die wichtigste Einzelentscheidung in Sachen Klimaschutz ist tatsächlich, wo man wann wie wohnt. Und natürlich, da geht's um viel mehr. Da geht's um Mobilität zum Beispiel. Da geht's darum, dass der Durchschnittswiener, Durchschnittswienerin ungefähr halb so viel Auto fährt, also halb so viele Autos hat, als jemand, der nicht in Wien wohnt. Also so Österreich, so 600 oder so Autos pro 1000 Einwohner außerhalb von Wien. In Wien sind es 300. Also natürlich, klar. Also geht ja echt
wenn man
in der
die
Stadt
Öffis hat,
selbst
ja.
Mit Fahrrad und Öffis oder zu Fuß unterwegs zu sein. Ich würde sagen, das ist Freiheit.
Die Lösung für die Klimakrise steckt für ihn im urbanen Leben. Gernot Wagner, jetzt im Frühstück bei mir auf Ö3.
Wir frühstücken heute mit Klimaökonom Gernot Wagner auf Kurzbesuch in seiner Heimat Österreich. Sonst lebst du in Manhattan in New York in einer 70 Quadratmeter Wohnung mit deiner Frau und deinen zwei Kindern in der Nähe deines Arbeitsplatzes der New York University. Was hast du denn da selber an idealen Umständen verwirklicht, wenn man klimafreundlich leben will?
Also so in gewisser Hinsicht, es ging uns irgendwie um ein kleines Experiment, um ein Wohnexperiment. Wir haben so paripatetisches Akademikerleben. Wir sind zigmal zwischen Boston, New York, Cambridge, Stanford und so weiter herumgezogen. Haben in vielleicht so ein Dutzend oder so Wohnungen gewohnt in unserem Erwachsenenleben. Da waren Wohnungen dabei, die waren um einiges kleiner. Da waren Wohnungen dabei, die waren um einiges größer. Die letzte Wohnung war 130, 140 Quadratmeter. Ja, vier Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Und wir waren damals eine junge, vierköpfige Familie. Und wir haben die meiste Zeit zu Hause, gemeinsam, die wir wach waren, zu viert in der 20 Quadratmeter Küche verbracht. Mhm. Dort wurde gespielt, dort wurde gekocht und gegessen natürlich auch, Aufgaben gemacht. Dort habe ich selbst gearbeitet, so wenn ich in der Früh um 5 in der Früh dort arbeite, natürlich in der Küche, weil die Kaffeemaschine gleich daneben ist. Warum soll ich woanders sein? Und im Endeffekt haben wir sich dann so angeschaut und gesagt, okay, eigentlich so, wir haben die anderen drei Zimmer da, die wir nie verwenden. Jetzt haben wir wieder einmal die Wahl. Und zum ersten Mal kaufen wir uns jetzt, also wir möchten uns permanent hier ansiedeln, jetzt kaufen wir uns eine Wohnung. Wie groß sollte die sein? Und natürlich, da geht es um die Abstriche, okay, Größe und Lage, also je zentraler, desto kleiner Klar, weil kostet sehr teuer, mehr, natürlich. Ja. Und was bedeutet jetzt das aus reiner ökonomischer Sicht? Okay, die Größe genauso. Da haben wir dann gesagt, okay, optimieren wir das. Nicht maximieren, was eigentlich so bei der Wohnungssuche, bei der Haussuche oft der Fall ist. Es geht darum, Maximum an Quadratmetern, die man sich leisten kann. So das eine Zimmer geht schon noch und das halbe Bad kommt noch dazu und so. In unserem Fall, okay, wir haben ein Bad. Das ist das eine Zimmer in der Wohnung mit der eigenen Wand, natürlich. Und der Rest ist ein großer, 70 Quadratmeter, fast 70 Quadratmeter minus Bad, großer Raum. Das heißt, wir haben eine 70 Quadratmeter große Küche, ein 70 Quadratmeter großes Wohnzimmer, 70 Quadratmeter großes Büro, 70 Quadratmeter großes Spielzimmer, 70 Quadratmeter großes, natürlich Schlafzimmer auch. Wir schlafen im Endeffekt alle in diesem einen großen Raum. Also Sicht- und Lärmschutz gibt es natürlich dazwischen, aber ja, es ist ein Raum. Es gibt keine offiziellen Zwischenwände.
Wände, aha. Na, und das stört das nicht, dass es keine Wände gibt und dass man sich da nicht zurückziehen kann?
Wenn wir sagen, so zurückziehen, du hast die Stadt vor dir, wenn du anonym sein möchtest, dann geh hinaus nach New York in die Stadt hinein. Teils ist eigentlich das tatsächlich die Antwort. Also ich möchte jetzt so 20 Minuten alleine mit meinem Gedanken sein. Ich glaube, wir haben so zwischen 5, 6 Kaffeehäusern die Auswahl innerhalb unseres einen Blocks. Also, okay, in der Wohnung selbst. Okay, da gibt es so diese Hochtechnologie, die nennt sich Kopfhörer. So jetzt für Kinder lernen, das ist Homeschooling, die haben ihren eigenen Kopfhörer. Ich habe meinen und wir sitzen so parallel nebeneinander am Esszimmertisch, an dem einen Tisch, den wir haben. Besser geht's nicht.
Klimaökonom Gernot Wagner, heute zu Gast in Frühstück bei mir, Auslandsösterreicher seit 23 Jahren, hast Studien auf den Elite-Unis Harvard und Stanford absolviert.
Also wenn du es so nennst, Elite, ja genau, ja, aber ja, Harvard
und Stanford, schon, genau. Wie leicht war es dort, einen Studienplatz zu bekommen?
Okay, also ich habe mich dummerweise genau an einer Uni in Amerika beworben, an Harvard. Was eigentlich niemand so macht, also man bewirbt sich so bei 30 bis 60 Unis oder so, die Aufnahmerate ist sehr, sehr gering. Ja, Glück gehabt, weil ohne Harvard-Studium, ich habe meine Frau dort kennengelernt. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht tun, was ich jetzt tue, ohne dort gelandet zu werden.
Du hast dann eine steile Karriere gemacht, bist jetzt Professor an der New York University, hast eines der Top-Wissenschaftsbücher mit dem Titel Klimaschock geschrieben. Was ist denn für dich dein größter Karrieresprung gewesen?
Das Buch wahrscheinlich, Klimaschock, Climate Shock. Davor habe ich hauptsächlich als Wissenschaftler gearbeitet und dann im Prinzip das Erklären, also dieser Forschungsergebnisse, Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig Klimaschutz wirklich ist. Und das war so dieser Schwenk mit diesem Buch, wo ich dann so mehr auf Twitter unterwegs war und so Interviews gab. Wir wissen genug, die Forschung weiß genug, was wir machen müssen. Es geht darum, es eigentlich zu tun.
Aber was bedeutet, die New Yorker Stadtregierung zu beraten? Das tust du ja auch.
Also ja, um ehrlich zu sagen, natürlich, ideal wäre als New Yorker, in Amstetten zu wohnen. Österreich ist sehr, sehr glücklich in Sachen Wasserkraft und wie CO2-arm der Elektrizität hergestellt wird. Amerika hat durchschnittlich 3-mal so viel CO2-Emissionen pro Person, pro Einwohner. Aber in New York selbst, in der Stadt selbst, sind CO2-Emissionen pro Person, pro Haushalt ungefähr die Hälfte, ein Drittel dessen, was der Durchschnittsamerikaner ausgibt, weil das Leben in der Stadt so effizient, so CO2-arm sein kann, weil es leicht möglich ist. So, okay, worum geht es dann jetzt für New York? Eigentlich der wichtigste Schritt ist, das Leben in New York für noch mehr Menschen attraktiver zu machen, um ja, der nächsten jungen Familie zu ermöglichen, in New York zu bleiben, anstatt ins Einfamilienhaus in den Speckgürtel zu ziehen.
Also das heißt, man muss die Stadt auch sehr lebbar machen.
Ja, es geht natürlich um die Lösungen. Zum Beispiel um in New York selbst die Straßen zu öffnen. Open Streets, geöffnete Straßen, sie für den Verkehr, den Individualverkehr zu schließen und für Fußgänger, Radfahrer, Restaurants, Sitze auf der Straße zu öffnen. Und jetzt der nächste Bürgermeister von New York, der diese Woche gewählt worden ist, der versprochen hat, 25% aller Straßen ebenso zu öffnen, permanent.
Zu Wohnstraßen zu machen, keinen Verkehr mehr dort gibt, Autoverkehr.
Wenn man New York ein bisschen kennt, das wäre eine dramatische Transformation der Stadt. Also Verkehr gibt es genug, viel zu viel. Und ja, also ein Viertel aller Straßen in Wohnstraßen umzuändern, wäre eine fantastische, klimafreundliche Veränderung der gesamten Stadt, die die Stadt insgesamt dann noch attraktiver macht, dort wohnen zu wollen. Dieser eine Schritt wäre ein sehr, sehr großer in die richtige Richtung.
Er kommt aus Amstetten, hat in Harvard Karriere gemacht und berät New York in Umweltfragen. Klimaökonom Gernot Wagner, jetzt auf Ö3.
Wir frühstücken heute mit Gernot Wagner auf Ö3, Umweltökonom, eigentlich schon seit 23 Jahren in Amerika und jetzt kurz auf Kurzbesuch in Österreich. Und ja, hier unsere
die Linzertorte.
Ich habe aufs Richtige getippt. Die Linzertorte wird von dir genossen.
Sollte ich tatsächlich die gesamte Linzertorte jetzt während des Frühstücks essen?
Ja, bitte. Ich esse natürlich.
Das wäre fein. Du möchtest auch noch ein Stück?
Gerne. Denkst du eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch. Also in Amerika denke ich auf Englisch. Das, es dauert immer ein paar Stunden, Tage manchmal, wenn ich hier ankomme in Österreich, um dann wieder fließend Deutsch zu sprechen. Zumindest auf dem Niveau eines 18-Jährigen aus 1998. Ja, ja, es, die Umstellung dauert dann doch oft. Ein bisschen. Natürlich, also wenn man sein gesamtes Erwachsenenleben auf Englisch spricht, Englisch denkt, Englisch schreibt, forscht und so weiter. Also ich habe oft Schwierigkeiten, meinen Eltern auf Deutsch zu erklären, was ich tue, weil im Ende, ich habe alles auf Englisch gemacht und dann sollte ich es plötzlich auf Deutsch kurz übersetzen.
Also wenn es um Forschungsarbeiten geht oder überhaupt einen Beruf oder welche Erklärungen?
Genau, ja, also Forschungsarbeiten oder Beruf und dann überlege ich oft sehr, sehr lange, okay, was ist jetzt die deutsche Übersetzung? Und dann sagt mir mein Schulfreund von Gymnasialzeiten, hey, wir sagen auch das englische Wort mittlerweile, keine Sorge.
Du hast ja während deines Studiums deine Frau kennengelernt, Siri Pantnipita.
Siri, genau. Ja. Siri kam vor dem Telefon, also sie Siri.
Eine Thailänderin, Gynäkologin, die die Familienplanungsklinik an der New York University leitet, viel mit Familienplanung zu tun hat, auch dann sehr viel mit Abtreibungen, die in prekären Fällen passieren. Wie kontroversiell ist das Thema eigentlich auch für dich?
Also in Amerika insgesamt ist es sehr, sehr kontroversiell, jetzt wieder vor allem. Also Familienplanung im Allgemeinen, würde ich sagen, sollte kein kontroversielles Thema sein. Es geht darum, Frauen, Familien die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie machen wollen. Es geht um Freiheit, es geht um Entscheidungsfreiheit. Mhm. Und ja, es geht um sehr, sehr große Themen. Es geht darum, dass immer noch viel zu viele Frauen während der Geburt sterben, dass viel zu viele Frauen nicht die Möglichkeit haben, weltweit gesehen, das zu tun, was sie tatsächlich tun möchten mit ihren eigenen Körpern.
Aber wie sehr beschäftigt euch Ihre Arbeit auch im Privaten? Also mit welchen Themen kommt sie dann nach Hause zu? Weil zum Beispiel Abtreibungen werden ja auch manchmal durchgeführt, wenn ein Kind eine schwere Behinderung hätte, wenn man es zur Welt bringt. Oder ich nehme an, viele Fälle, die auch die Ärztin dann mit nach Hause nimmt, geistig.
Natürlich, ja. Und dann vor allem, wenn sie eine 12-jährige Patientin hat zum Beispiel oder noch jünger teilweise. Sehr, sehr selten, Gott sei Dank, aber doch. Ja, das sind dann sehr, sehr große Themen. Und
die ungewollt schwanger geworden ist.
Genau, ja. Was dann um Inzest und Pädophilie und so weiter geht. Das sind im Ende Themen, die man nie wirklich einfach in der Arbeit lässt.
Und eure Familie ist so organisiert, dass du dich sehr viel um die Kinder kümmerst. Ich glaube, deine Frau ist fast beschäftigter als du.
Sie hat einen richtigen Job, ja. Ich unterrichte nur, ja, genau. Also, stimmt. Also, ich arbeite jetzt vor allem eigentlich durch Corona-bedingt lange zu Hause. Ich mache meine Arbeit teilweise, bevor die Kinder aufwachen. Und ja, ich bin dann neben meinen Kindern in der 70 Quadratmeter Wohnung ohne Zwischenwand oft den ganzen Tag zu Hause, während meine Frau in der Klinik ist, an der Uni ist. Ja.
Mhm. Und ihr seht, glaube ich, zum Arbeitsplatz deiner Frau, zu dieser Klinik und dem Spital. Du hast gesagt, dein Sohn, wenn er die Rettung sieht, sagt er, die Mama kommt jetzt spät nach Hause.
Genau, also diese Planned Parenthood, dieses Gebäude gegenüber, sendet manchmal Patientinnen ins Krankenhaus meiner Frau, das ist so 10 Gehminuten von uns zu Hause entfernt. Und ja, wenn dann wieder eine Rettung vor der Haustür steht oder gegenüber, sagt dann oft der 10-Jährige Anan, hey Mama, heute kommst du wahrscheinlich nicht zum Abendessen nach Hause, da kommt wieder jemand. Und sehr, sehr oft hat er auch recht.
Weil sie dann operiert?
Weil sie dann im OP, sie hat so eine tertiäre Klinik, also so eine Uniklinik, die sehr, sehr schweren Fälle übernimmt. Und ja, manchmal heißt das, dass sie dann länger im Operationssaal steht.
Wir frühstücken am Ende einer Woche, in der in Österreich die Corona-Zahlen leider auf einen Höchstwert gekommen sind. Also wir sprechen von fast 9000 Neuinfektionen am Tag derzeit. Du kommst aus einer Stadt nach Österreich, nämlich New York, die an und für sich die Zahl der Infektionen gut in den Griff bekommen hat. Durch welche Maßnahmen?
Okay, in New York es gibt keine allgemeine Pflicht insgesamt, aber es gibt eine Impfpflicht für Regierungsmitarbeiter, was in New York, das sind so 300.000, 400.000 Mitarbeiter der Stadtregierung. Und für uns alle gibt es eine Impfpflicht, wenn wir irgendwo anders hinein wollen, also aus der eigenen Wohnung raus und dann irgendwo anders rein. Also jedes Restaurant, Fitnessstudio, Theater sowieso natürlich. Es gibt eine Impfpflicht, also ich glaube in Österreich heißt es die G1-Regel, sein.
Da herrscht die 1G-Regel, nur Geimpfte dürfen in Lokale, dürfen ins Theater, dürfen ins Fitnessstudio, nicht einmal 2G, sondern 1G.
Genau, ja.
Das gilt nicht, wenn man genesen ist.
Nein, vor allem, also das habe ich auch noch nie verstanden, also ist ja dann immer noch eine weitere Impfung, ist ja trotzdem, schützt trotzdem um einiges besser, als einfach nur, unter Anführungszeichen, genesen zu sein. Und nein, also in New York ist es tatsächlich 1G. Und ja, das war also seit Anfang September dieses Jahres ist das so. Und das wurde im Juli oder so
verkündet,
genau. Und ja, also im Juli ging dann die Impfrate noch einmal stark nach oben und mittlerweile sind es so über 80, 85 oder so Prozent, die geimpft sind, aus gutem Grund natürlich. Und ja, also so wie überall gab es natürlich da auch Protest. Die lustige Zahl da ist, da gab es diese Angstmache darum, oh, wenn jetzt jeder Polizist, jede Polizistin geimpft sein muss, das heißt dann Zehntausende Polizisten, nicht mehr, also 30% der Polizei wird dann nicht mehr arbeiten können und dann geht die Kriminalitätsrate in die Höhe. Hat sich herausgestellt letzte Woche oder so. 34 Polizisten, also insgesamt von den Zehntausenden oder so, 34
haben ihren Job verlassen.
Das heißt im Prinzip, niemand hat seinen Job verlassen. Fast niemand hat den Job verlassen. der Rest ist geimpft. Und ja, natürlich, also das ist die richtige, die einzig richtige Antwort. Und dann natürlich dann Tests gibt es sowieso, dann zusätzlich, also immer.
Mhm. Du hast mir erzählt, Bundi, dass du Bürgermeister Michael Ludwig getroffen hast, um die Stadtplanung zu sprechen, und dann war doch Corona das große Thema.
Genau, ja, also das
Weil dieses Beispiel New York offensichtlich auch Politikern viel zu denken gibt, also die 1G-Regel einzuführen. War das das Thema?
Ja, also ja. Ja, Gott sei Dank, ja. Also, und das war damals, das war so also Ende August, das war, also New York hat da also genug Presse darüber gegeben, und ja, in Wien hat sich gerade zum ersten Mal überlegt, etwas weitere Schritte zu setzen. Ja, also New York ist halt dann doch um einiges weiter.
Unser Gast zur Weltklimakonferenz in Glasgow, Klimaökonom Gernot Wagner, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Ein Frühstück heute mit Linzer Torte bei Ö3 und Klimawissenschaftler Gernot Wagner. Du hast in deinem Buch Klimaschock, das sehr erfolgreich war und in Amerika das Wirtschaftsbuch des Jahres, beschrieben, auch was die Klimakrise uns kostet. Sind die Kosten jetzt oder die Kosten später die größeren?
Die größeren sind später, aber die Kosten, also Kosten gibt es jetzt auch schon. Und ja, wenn man das jetzt so beziffert, so als Klimaökonom, also man sind denkt ja in Zahlen.
Ja, genau.
So, ja, so der Durchschnittsamerikaner, so gibt so 15, 16 Tonnen CO2 aus. Durchschnittseuropäer, so 6,5 oder so Tonnen, also um einiges besser.
Aber erzeugt er im Jahr.
Erzeugt, genau. Mhm. Und jede dieser Tonnen kostet mindestens 100 Euro. Also 100 Euro pro Tonne, so Europäer jetzt, so das sind 650 Euro pro Kopf. Und das Problem natürlich ist, dass wir selbst nicht dafür aufkommen. Alle 8 Milliarden von uns bezahlen für diese Kosten. Und das ist das Problem, dass wir alle untereinander für unsere Kosten aufkommen und nicht für unsere eigenen
bezahlen. Also die wir erzeugt haben. Also die gesamte Weltbevölkerung bezahlt für die CO2-Emissionen von allen.
Genau, ja. Und das ist das Klimaproblem. Das ist das Problem.
Aber könnte man ja sagen, das ist jetzt schon wieder gerecht, oder? Weil alle zahlen für alles.
Nein. Okay, also aus einigen Gründen ist es nicht gerecht. Also es ist nicht gerecht, weil es gibt ja nicht jeder genau gleich viel.
Also nicht jeder verursacht
gleich viel. Nicht jeder verursacht gleich viel. Mhm. So, das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, natürlich, also wir Europäer, Amerikaner sind für eine Vielzahl von Emissionen verantwortlich als der durchschnittliche Inder. So, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die enormen Ungleichheiten. Und umgekehrt, die Ärmsten sind dann oft die meisten Kosten dann tatsächlich spüren. Also der unmitigierte Klimawandel, den spürt man dann natürlich viel, viel mehr, wenn man jetzt in einem nicht gut isolierten Haus wohnt und sehr, sehr stark den Elementen ausgesetzt ist.
Genau.
Dann spürt man das natürlich.
Also der Zyklon, der jedes Jahr über den Golf von Bengalen in Indien West hinwegfegt, unglaubliche Zerstörungen anrichtet. Und der ist dann eine Konsequenz, und die Menschen in den Wellblechhütten spüren natürlich diese Auswirkungen.
Und darum geht es. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass dieser Zyklon bis vor 10, 15, 20 Jahren tatsächlich der 100-jährige Sturm war und jetzt durch den Klimawandel dieser 100-jährige Sturm mittlerweile alle 2 Jahre kommt. Mhm,
genau.
Und ja, diese Konsequenzen spüren wir jetzt schon. Die kosten sehr, sehr viel. Das heißt, wir brauchen eine CO2-Steuer, Steuerung im Allgemeinen, die diesen Kosten entspricht. Das heißt, zahlt dann jeder am Ende für die eigenen Emissionen.
Welche Kosten kalkulierst du in 10 Jahren zum Beispiel durch den Klimawandel?
Also die kurze Antwort wäre um einiges mehr. Um jetzt einen Fachausdruck zu verwenden, es geht nicht linear nach oben. Das heißt, jetzt doppelt so viel Grad CO2 heißt nicht doppelt so viel an Kosten, sondern ein Vielfaches von Kosten. Das ist so dieses exponentielle Wachstum. Beim Klimawandel, das spielt sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte ab, und das ist eigentlich auch eines der wichtigeren Probleme beim Klimawandel, dass es tatsächlich so lange dauert, dass wir eigentlich jetzt viel zu wenig an Motivation spüren, auch tatsächlich richtig zu handeln, weil, oh, das betrifft dann die da irgendwo anders und die da in der weiten Ferne zeitlich gesehen. Also mir ist es egal, ich kann so weitermachen wie immer, weil die Konsequenzen, die richtigen Konsequenzen, dann spüren die anderen.
Herrliche Linzer Torte noch auf dem Teller. Schon fleißig, noch, ja. Fleißig gegessen.
Wie groß war die Torte? Wie viele Kalorien sind auf dieser einen Torte?
Ich glaube, das wollen wir egal, heute nicht vertiefen.
Die Torte ist weg. Okay.
Die Torte ist weg. Sie war sehr klein, muss ich sagen. Wirklich ganz, ganz klein. Ein Niederösterreicher wohnhaft in New York, heute am Ö3 Frühstückstisch. Du bist 41. Siehst aus wie 20. Welches Beauty-Rezept hast du?
Vier Linzertorten im Jahr.
Vier Linzertorten. Du hast mir im Vorfeld noch einmal gesagt, also es geht nicht bei dieser Frage, wie können wir das Klima retten, die ja derzeit auch in der Weltklimakonferenz in Glasgow besprochen wird, geht es jetzt nicht nur um Verzicht, sondern vor allem um ein neues Lebenskonzept. Kann es wirklich ohne Verzicht gehen?
Okay, so hier ist die Gegenfrage. So, es gibt in diesem Land, glaube ich, den berühmten Steinzeitsaga oder Bronzezeit oder wo auch immer. Also falls wir jetzt das Klima retten, dann gehen wir alle zurück in die Steinzeit. Okay, so, ja, ich wohne in 70 Quadratmetern, ja, auf 70 Quadratmetern mit zwei Kindern, Frau und einem Hund, einem kranken Hund mittlerweile wieder. Ja. Der hat eine gebrochene Zehe, hat er, Gipsfuß.
Also so wohnst du in New York.
Genau.
Und das, ist und, das nicht auch Verzicht?
Na, okay, so hier ist die Frage. Okay, so wohne ich jetzt inmitten Manhattans, ist das die Steinzeit, die Bronzezeit, ist das Mittelalter? Ich würde sagen, okay, einerseits, so zu wohnen ist ja nur möglich, weil wir tatsächlich gute neue Technologien haben, die das ermöglichen. Wir brauchen nicht irgendwo einen Rechner mit so verdammt großer Festplatte und sonstigen Dingen, der die halbe Wohnung einnimmt, sondern wir haben zwei Laptops, die ja ziemlich gut sind und mehr Kapazität haben als das Space Shuttle und so weiter oder die erste Mondlandung. Ja, das wird durch Technologie ermöglicht. Die Waschmaschine ermöglicht uns, saubere Wäsche zu haben, ohne da jetzt irgendwo eine große Badewanne haben zu müssen, die nur fürs Wäschewaschen da ist und Wäscheleinen, die die gesamte Straßenlänge einnehmen und so. Und natürlich vor allem der Induktionsherd zum Beispiel, der uns ermöglicht, viel besser, schneller, energieeffizienter zu kochen als an jeder Gasherd oder sonstiges. Das ist neue, bessere Technologie und die gilt es zu forcieren, die gilt es besser, billiger zu machen. Das heißt, es gilt natürlich, es geht um Forschung, Entwicklung, es geht um diese neuen Technologien.
Aber das ist jetzt, was den Wohnraum betrifft zum Beispiel, dass man eben über die Technologie spricht, wie kann ich mir das Leben trotz allem bequem machen oder gut lebbar machen,
natürlich,
simpel machen in den Abläufen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der großen Frage Fleisch essen oder nicht, dann hört man natürlich, wenn ich jetzt kein Umweltsünder sein will, dann reduziere ich meinen Fleischkonsum, ich reduziere meine Autofahrten. Das hat doch alles mit Verzicht zu tun.
Oder mit Freiheit. Ich habe die
Freiheit. Also du meinst, das ist eine Frage der Perspektive.
Natürlich, ja. Also ich habe die Freiheit, ich bin nicht ans Auto angewiesen. Okay, ich habe den Luxus, nicht ans Auto angewiesen zu sein. Und ja, das ist auch Freiheit. Okay.
Aber wenn wir jetzt so auf alle das münzen, diese Idee, es ist nicht der Verzicht, sondern es ist ein neues Lebenskonzept. Was würdest du sagen, für unsere Hörer gesprochen, was macht dieses neue Lebenskonzept aus?
Die wichtigste Frage, würde ich sagen, die Entscheidung, wo man wohnt. Und das ist nicht New York oder Wien oder so, sondern es geht im Prinzip um Stadt, also wirklich in der Stadt, als Stadtmensch, oder im Speckgürtel, außerhalb der Stadt, also in Fahrdistanz von der Stadt, aber halt dann doch ans Auto angebunden, ans eigene Fahren angebunden. Und ja, also wie gesagt, das ist nicht eine einfache Entscheidung, keinen Fall. Da geht es auch sehr stark um eine Änderung unserer so Vision, der Vorstellung, was ein gutes Leben ausmacht. Da geht es um Linguistik. Da geht es darum, wie wir sprachlich Dinge behandeln. Warum heißt der Bausparvertrag Bausparvertrag? Weil die Annahme besteht, dass man nach 6 Jahren oder dreimal 6 Jahren dann bauen wird. Genau. Mhm. Warum heißt der nicht Wärmedämmungsvertrag oder Isolierungsvertrag oder Sanierungsvertrag oder sonstiges? Also, okay, natürlich, man kann das Geld dann auch zur Sanierung von Altwohnungen verwenden, glaube ich zumindest. Aber doch, er heißt Bausparvertrag, weil es eben um die Vision geht, dass ja, das gute Leben geht mit dem Bauen des eigenen Hauses einher. Und ja, dem würde ich tatsächlich sehr stark widersprechen.
Gernot Wagner, Austro-Wissenschaftler in New York, heute ganz persönlich.
Ich hatte vor kurzem den norwegischen Wirtschaftsphilosophen Anders Inset zu Gast, der gesagt hat, dass wir uns auch sehr viel von der Technologie erwarten können in der Bekämpfung der Klimakrise. Also, dass es einmal riesige Saugglocken gibt, die das CO2 aus der Atmosphäre saugen. Jetzt hast du ja genau darüber geschrieben. Es erscheint dir ein neues Buch auf Englisch. Geoengineering heißt das.
Geoengineering, The Gamble heißt es.
Ja, genau. Liegt darin wirklich eine Lösung oder ist das einfach ein fiktives, ein utopisches Modell, für das es noch sehr, sehr viele Jahre braucht?
Darf ich mit beidem antworten und sagen ja zu beidem? Also, ja, es ist mittlerweile so viel CO2 in der Atmosphäre, dass wir es tatsächlich wieder herausholen sollten, müssten.
Okay, das schaffen übrigens, wir. Dafür gibt es schon die
also
Technologie.
Also mit heutiger Technologie skalierbar nicht, da muss es noch einiges an Forschung geben. Aber ja, also es gibt tatsächlich derzeit, gibt es ein Schweizer Unternehmen an der ETH Zürich gegründet, das derzeit in Island, dort wo es billige, viel Geothermalenergie gibt, ein paar tausend Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre holt und permanent wieder unter Grund vergräbt. Natürlich, das Wichtigste daran ist, nicht jetzt zu sagen, oh, haha, toll, wir brauchen uns nicht verändern, es gibt gar nichts, das wir jetzt tun müssen, weil irgendwann holen wir es sowieso wieder heraus. Natürlich nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass insgesamt in der insgesamten Klimapolitik auch als Teil, derzeit als sehr, sehr, sehr kleinen Teil des Gesamtpakets zu sehen.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie findet das statt, wenn CO2 aus der Atmosphäre geholt und dann vergraben wird? Welche Form hat das? Das ist, kann man sich vorstellen, wenn man Luft absaugt oder wie ist das?
Also die endgültige Form, so Kalkstein im Prinzip. Ja, das sind Sauger, Staubsauger für CO2. Also okay, das klingt sehr, sehr energieintensiv und teuer und ist auch beides. Und deshalb ist es, kann es nicht die einzige Lösung sein. Es geht vor allem darum, CO2-Emissionen zuerst einmal zu vermeiden. Und ja, also da ja, Sonne, Wind, Wasserkraft, Geothermalenergie, selbst Atomkraft ist um einiges besser als Kohle, Erdgas, Öl zu verbrennen und da zum Klimawandel, zum weiteren Klimawandel noch mehr beizutragen.
Kurz vor Schluss noch einmal, wenn du als Forscher, Wissenschaftler, Berater, Spezialist, was das Klima betrifft und auch die wirtschaftlichen Konsequenzen eben der Klimakrise befasst bist, was könnten jetzt alle, die uns zuhören, jetzt sofort tun? Irgendeinen kleinen Schritt, den du als wichtig erachtest?
Im Endeffekt, das wirklich Wichtigste ist einfach darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. Ja, es geht um eine Umstellung im Großen, wie wir, wo, wie leben, unser Leben gestalten, was wir als gutes Leben erachten und wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verändern wird, verändern muss, verändern soll.
In dem Sinne lege ich auch deinen letzten Musikwunsch auf von Jason Mraz, I Won't Give Up. Ist das ein Appell an uns oder
weshalb? Nicht aufgeben, genau. Ja. Und das war das letzte Konzert, das ich mit meiner Frau vor ein paar Jahren mittlerweile in Boston besucht habe, lange vor Corona.
Er kommt aus Amstetten, hat in Harvard Karriere gemacht und berät New York in Umweltfragen. Klimaökonom Gernot Wagner, jetzt auf Ö3.
Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin
besorgt wegen dem Klima und der Tatsache, dass es wirklich das schwierigste politische Problem überhaupt ist. Es ist so langfristig.
Meine beste Entscheidung war,
zum Studium nach Amerika zu gehen.
Meine letzte Liebeserklärung machte ich
an meine Frau, mittlerweile fast 20 Jahre verheiratet, aber die letzte war vorgestern.
Dieses Buch möchte ich empfehlen.
Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Es hat mich, meine Frau, davon überzeugt, Vegetarier zu werden.
Also da geht es darum, was es bedeutet, Fleisch zu essen.
Es geht da, genau, also der Titel ist Tiere essen. Es geht darum, was das bedeutet und im Endeffekt, warum man es nicht machen sollte.
Das würde ich verändern.
Die Einstellung in Sachen Klimaschutz, wie die oft mit Verzicht einhergeht, anstatt mit Möglichkeit, neuer Technologie und ja, mit Veränderung, aber positiver Veränderung.
Meine beste Investition war
der Taschenrechner im Gymnasium.
Wenn ich Bundespräsident wäre,
würde ich aus der Hofburg ausziehen, irgendwo in einem anonymen Bürogebäude, 1-2 Jahre arbeiten und die hunderte Jahre alten Baustruktur der Hofburg generell sanieren, thermisch isolieren, Wärmepumpe und so weiter und so fort, um in dem Fall mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber ja, es muss tatsächlich der bestehende Gebäudebestand im Endeffekt generell saniert werden, vor allem in Städten, vor allem die alten Gebäude.
Angst befällt mich,
wenn ich daran denke, dass es in Sachen Klimaschutz wirklich 5 Minuten vor 12 ist.
Mein Erfolgsrezept lautet,
sich von der Tatsache, dass es 5 vor 12 ist, nicht davon abhalten zu lassen, der Früh aufstehen und zu versuchen, das zu lösen, was es zu lösen gilt.
Kennenlernen würde ich gerne
jene, die jetzt schon sehr, sehr stark am Klimawandel leiden.
Also die möchtest du kennenlernen?
Persönlich, um zu sagen, ja, ich mache all das für dich. Wenn man so jetzt auf die Auswirkungen unseres Handelns denkt, es gibt immer diese Statistiken, oh, Zehntausende Menschen davon betroffen. Aber wirklich jemanden im die Augen zu blicken und über das deren Leben mehr zu wissen und sagen zu können, ja, du bist es wert. Ich tue das, weil es dich gibt.
Und deshalb tust du das. Deshalb bist du Umweltökonom. Das ziehst du.
Ja, es geht um uns, die Gesellschaft, um Menschen. Es geht darum, dass es jetzt Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen gibt, die direkt davon betroffen sind, die nichts dazu beigetragen haben und ja, deren Leben genauso viel wert ist wie unsere.
Der Sinn des Lebens ist,
die Welt besser zu verlassen, als wir sie gefunden haben.
Meine letzten Worte sollen sein,
das ist die Worte Carpe Diem. Auch wenn es der letzte Tag ist, gilt es auch den letzten Tag nochmals so gut wie möglich zu leben.